Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Sendung von Brigitte.de. Mein Name ist Greta Silva und ich sitze hier überhaupt nicht alleine. Ich habe die zauberhafte Doris Brückner an meiner Seite. Doris, das müsst ihr wissen, ist Chefredakteurin für Brigitte.de. Und um euch so eine kleine Idee zu geben, was euch erwartet, Doris ist natürlich die knallharte Powerfrau, eine Geschäftsfrau, wie man sich das vorstellt, wenn man in so hoher Funktion ist. Aber sie ist so eine bezaubernde Frau. Jetzt muss sie einfach mal weghören. Das muss sie sich jetzt mal anhören. Ihr werdet das an der Stimme hören. Also sie weiß natürlich, was, wie die Welt tickt, wie die Frauen ticken und was alles für Themen dran sind. Und da wollen wir heute mal reinsteigen in die zweite Chance im Leben. Was passiert da alles und das mal von so ganz unterschiedlichen Seiten anschauen. Und Doris, du hast da auch Fragen mitgebracht oder wir werden das jetzt mal gemeinsam machen.
Ganz genau.
Glücklich sein ist eine Entscheidung. Der Greta Silva Podcast von Brigitte.de.
Ich habe natürlich auch Fragen mitgebracht von der großen Brigitte-Community, aber ja, nachdem du mich so lieb vorgestellt hast, möchte ich dich nochmal vorstellen. Ich habe dich kennengelernt bei einer Konferenz und ich habe mich schockverliebt. Du bist so eine tolle Frau und ich möchte ein bisschen was über dich sagen, denn unsere Hörer sehen dich ja nicht und wissen nicht, wer hinter dieser Stimme steckt. Du bist Bestseller-Autorin, du bist YouTuberin, du hast einen Blog, du sprühst vor Lebensfreude, du bist, darf ich das sagen, es ist eigentlich ein bisschen ungezogen, aber du bist 71 Jahre alt.
Ja, das ist doch gerade, das ist doch gerade das Fund, mit dem ich so wuchere, um zu sagen, es ist unglaublich toll und wir können selber so viel machen in unserem Leben. Das ist ja gerade das Spannende.
71, das ist 71, schon wirklich irre. Und ich habe dein Buch hier vor mir liegen, das heißt Wie Brausepulver auf der Zunge. Ist übrigens natürlich ein Bestseller, also herzlichen Glückwunsch schon mal. Und es fängt einfach toll an, und zwar geht's los. Ich bin 70, also du hast es vor einem Jahr geschrieben, also in meiner Blütezeit. Knaller, schon ein super Satz und dafür lebst du auch und dafür finde ich dich einfach so ein leuchtendes Beispiel, denn du siehst das auch so, du bist in der Blütezeit deines Lebens.
Allerdings, genau. Und jetzt springen wir hinein in die Themen, die wir uns heute vorgenommen haben, ne?
Die zweite Chance.
Wundervoll, ich freue mich drauf.
Du hast ja viele Chancen in deinem Leben genutzt und ganz oft habe ich das Gefühl, die zweite Chance ergriffen. Ich würde dir jetzt einfach mal so Stichpunkte reinwerfen und vielleicht magst du ein bisschen was dazu erzählen.
Ja, auf jeden Fall.
Du hast nach 37 Jahren deine Ehe beendet und hast eine zweite Chance, einen Neustart gemacht. Magst du darüber mal erzählen?
Oh ja. Also meine ganz persönliche Geschichte war eigentlich, dass mein Mann schon gefühlt früher aus der Ehe ausgestiegen ist, weil er sich so in seine Firma oder in seine Arbeit verkrümelt hat. Und ich glaube, da bin ich auch gar nicht so die Einzige weltweit. Der saß wirklich, und das muss man sich ja doch noch vorstellen, als Zeit ohne Handy, mittendrin. Wir haben Sachen besprochen mit den Kindern. Ich habe 3 Kinder. Und am nächsten Tag wusste der von nichts. Der hat das nicht mitbekommen. Der hat sich so ausgeblendet. Und da kann ich schon gleich mal so einen Trick weitergeben. Ich hatte davon so die Nase voll, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, Schatz, diese Zeit war bislang so dein Vorteil. Ich drehe das Ding jetzt um. Ich drehe den Spieß um und ich werde behaupten, wir haben drüber gesprochen, auch wenn es nicht der Fall ist. Und dann meinte er, das kannst du doch nicht machen, das geht doch nicht. Und ich sage, doch, das kann ich machen. Und dann kam natürlich wieder Situation, wo er nichts mitgekriegt hatte. Und dann schaute er so ein bisschen schuldbewusst und sagte, und ist das jetzt so ein Fall, wo wir gar nicht drüber gesprochen haben? Ich sage, weiß ich nicht, tut mir leid, habe ich auch nur die Schultern gezogen. Aber das Erstaunliche ist, er hat gelernt zuzuhören. Also insofern, es ist machbar. Also das kann man da noch mal ein bisschen umdrehen, ja.
Und ihr seid tolle Freunde heute. Das möchte ich mal dazu sagen, was ich auch schön finde. Also, du sagst, eigentlich versteht ihr euch super und seid beste Freunde.
Ja, ich komme auch hier mit Muskelkater gerade her, weil ich ihm beim Umzug geholfen habe. Ja, es ist tatsächlich möglich und darüber bin ich wirklich sehr dankbar. Also das ist schon toll. Aber die Frage ist, was kann man denn so machen? Ne? 30 Jahre, sag ich mal, verheiratet, Kinder sind aus dem Haus. Und wie fühlt man sich denn da? Ne? So, ich denke, da ist wirklich ein Einschnitt bei ganz, ganz vielen, wo die sagen, und nun, die Kinder waren so mein Lebensinhalt und ich habe mich danach ausgerichtet. Und jetzt stehe ich da und fühle mich so leer und ich weiß gar nicht, wo ich starten soll. Und Und soll ich mich tatsächlich trennen? Ist das also, ist das der einzige Schritt, den ich gehen kann? Und da denke ich, wenn man da mal so schaut, ja, es ist Sand im Getriebe und da muss was passieren, da muss ein Ölwechsel her. Das ist nicht nur beim Auto so, aber bei uns selber zu schauen, gibt es auch andere Möglichkeiten. Und da denke ich, denn so habe ich das ja auch erstmal gemacht. Ich hatte ja gerade schon angedeutet, mit 38 fing das bei mir schon an, dass mein Mann sich so aus Familie so zurückzog. Und ich habe aber noch 23 Jahre, haben wir noch zusammengelebt, weil ich gesagt habe, ja, ich möchte Familie leben. Sprich, dass wir rausgehen aus der Opferrolle, sondern gucken, wenn ich jetzt auch sage, also die finanzielle Sicherheit, die bedeutet mir was. Oder ich möchte dieses schöne Haus nicht verlassen. Das müsste man aufgeben, wenn man sich trennt oder so. Ich finde, das sind legitime Gründe. Es wird oftmals so negativ betrachtet, ja, die ist ja nur noch wegen des Geldes mit dem zusammen oder irgendwie so etwas. Aber ich meine, wenn das eine bewusste Entscheidung ist, wenn man da sagt, ich sehe dann die Vorteile in der Beziehung und kann mich daran erfreuen. Und mit den Nachteilen, ich gehe jetzt mal davon aus, es ist nicht etwas, worunter ich leide. Sagen wir mal, ich werde geschlagen. Wenn ich weg bin, werde ich nicht mehr geschlagen. Das wäre da ein Vorteil. Aber wenn es sagt, mir fehlt Nähe, bekomme ich die denn tatsächlich, wenn ich tatsächlich aus der Beziehung rausgehe, steht da der Nächste an der Ecke, von dem ich das dann bekomme. Was ist denn da der Preis? Also ich habe es wirklich so ein bisschen wie so eine mathematische Gleichung gemacht. Ich habe mir angeguckt, ich habe uns in Mosaikteilchen eingeteilt, mein Mann und mich, und sagen mal so, es gibt 100 Teilchen, 90 davon, die finden in der anderen Person ein korrespondierendes Teilchen. Da geht man, da tauscht man sich aus, da fühlt man sich verstanden. Aber 10 Teilchen, die haben da kein Gegenüber. Die haben keinen, wo sie sich verstanden fühlen oder so. Aber die 10 Teilchen hatten bei mir einen solchen Krawall gemacht, dass ich die 90 anderen harmonisch laufenden Teilchen nicht mehr wahrgenommen habe. Und das mal wieder in Relation für einen selber zu bringen. Mhm. Ne? Also einmal, was ist mein Gewinn, wenn ich gehe? Bekomme ich da die Nähe, die mir fehlt oder so etwas? Und kann ich nicht mehr zu den 90 Teilen schauen, die nämlich gut sind? Das heißt, daraus eine bewusste Entscheidung machen und nicht zu sagen, ja, ich bin hier Opfer und das ist eben alles so blöd. Und dann zu gucken, also ich habe zum Beispiel gelernt, alleine in die Oper zu gehen, fühlt sich heute cool an. Ich finde das richtig königlich, stolz gehe ich dahin. Und vorher habe ich dann meinen Mann mitgeschnackt. Dann ist er da eingeschlafen. Dann hatte ich ein schlechtes Gewissen und hatte gedacht, naja, ist wohl doch nicht so sein Ding oder so. Also diese ganzen Sachen, die haben in Beziehungen gar nichts zu suchen.
Okay, wir reden jetzt ja gerade über Beziehungen. Also du würdest schon sagen, du würdest ein Pro und Contra machen.
Ja.
Bei dir waren es jetzt die Teilchen. Aber
ja, ich würde auch immer. Genau.
Pro und Contra. Aber trotz alledem, selbst wenn man das gemacht hat, so analytisch, da gehört ja Mut dazu, eine zweite Chance wahrzunehmen oder überhaupt zu sagen, ich möchte was ändern und den ersten Schritt zu gehen und aus dieser Jammerei, du sagtest, genau, Opferrolle rauszukommen. Woher nimmst oder wo hast du deinen Mut hergenommen?
Also ich glaube, in kleinen Schritten anzufangen. Also wenn man einfach mal nach Sachen schaut, also es heißt ja tatsächlich auch, entschuldige, dass ich da jetzt springe, manchmal, das lohnt sich nicht mehr. Ich bin jetzt 60, das lohnt sich nicht mehr. Also da wird mir ganz schwarz vor Augen, denn die Zeit von 60 bis 90 ist genauso lang wie die von 30 bis 60. Das muss man sich vor Augen halten. Man kriegt nochmal wirklich eine genauso große Zeitspanne geschenkt. Vorher war Pflicht und jetzt ist Kür. Das heißt, diese Lebendigkeit, die ich mit 30 oder 40, dieses, was kostet die Welt und ich kann das alles, wenn ich die haben will, mit in der zweiten Hälfte im Alter, dann wird ich das vermutlich nicht bekommen, wenn ich sage, naja, ein bisschen golfen und ein bisschen an der Ostsee sein und so. Das wird dann reichen. Das wird nicht reichen für 30 Jahre. Das ist so ein Urlaubsgefühl oder mal auch mal ein Jahr meinetwegen so zu machen. Aber wir haben da etwas geschenkt bekommen, was so groß ist. Wir haben nämlich ein Lebens-Know-how. Wir wissen, wie Leben funktioniert und wir leben stressfrei. Also die jungen Jahre, ne, das wissen wir auch ja noch alles so gut. Wie oft haben wir da durchwachte Nächte gehabt, weil die Kinder krank waren oder weil man im Job Sorge hatte, dass da was den Bach runtergeht oder so etwas. Diese Ängste, die da waren, fallen weg. im Alter. Also da, es ist die ideale Zeit zum Neustarten. Also es ist wie ein Start-up-Unternehmen. Also wirklich nochmal gucken, was habe ich eigentlich für Hobbys? Was möchte ich ausbauen? Was hatte ich für Träume früher, wo ich aber gesagt, oh Mensch, das würde ich auch gerne mal machen, aber ich habe jetzt keine Zeit dafür. Nur da sich zu erinnern, oder vielleicht hat man in jungen Jahren, ich habe tatsächlich damals eine Excel-Tabelle geführt, ich mag das gar nicht laut sagen, weil man da schon ins Grübeln kommt, aber mir war das wichtig, dass ich das aufschreibe, weil ich konnte das gar nicht aushalten, dass ich das da nicht machen kann. Und dann konnte ich mir sagen, kannst du ja später machen.
Eine, ne? Bucketlist hast du so gefühlt,
ja, im Endeffekt. Ja, genau. Es ist die Bucketlist.
Genau. Aber die muss man halt mal umsetzen. Und ja, sagen, also und nicht nur davon träumen, nee, sondern auch es tatsächlich
anfangen,
tun.
Genau.
Aber dann nochmal, jetzt muss ich nochmal zurückkommen.
Ja.
Irgendwo, was war denn jetzt der Tritt in den, wie man Hintern, so schön sagt, in den Hintern?
Ja.
Was hat dir sozusagen den Mut gegeben, den ersten Schritt zu tun? Und das, bei dir gab es ja ganz viele Schritte.
Richtig,
also, auch beruflich. Also du hast ja auch verrückte, genau, Sachen, ja, gemacht, ist richtig, wenn ich das sage. Entschuldigung. Aber nee, du hast mit 60 angefangen zu modeln.
Ja.
Du bist YouTuberin, ja, geworden. Du hast vor nichts Angst.
Nein. Also nicht wissen ist Vorteil. Mut, also? Ich habe mir vorgestellt, wie ich mich fühlen werde, wenn ich das mache. Das hat mich über Gräben springen lassen. Ich bin eigentlich ein Sicherheitstyp. Also ich hätte gerne das eine Bein immer noch an diesem Ufer, aber da drüben ist das so reizvoll. Ich möchte da gerne hin und mir dann vorzustellen, wie wird es mich verändern? Wie werde ich mich fühlen, wenn ich den Mumm habe, es zu machen? Das hat mich springen lassen. Das hat mich springen lassen. Und ich bin aber gar nicht so ein großes Risiko eingegangen in meinen Augen. Also ich habe jetzt nicht hier, was weiß ich, wahnsinnig viel Geld aufgenommen und habe dann Schulden da riskiert oder so etwas, das nicht. Aber ich habe mich an wirklich große Projekte herangetraut. Also ich habe mich ja mit 48, nach 17 Jahren Elternzeit, würde ich es heute nennen, getraut, mich selbstständig zu machen. Und das waren erst Einrichtungsprojekte bis hin zum Vier-Sterne-Hotel. Und das, ich habe nur Abitur und sonst gar nichts. Ich habe also keine Ausbildung und kein Studium. Und da sich da so hinzustellen, ist ja schon mal ein bisschen nassforsch, ne? Aber ich habe ja auch nie gesagt, ich kann das, sondern ich habe gesagt, ich mache Ihnen mal einen Entwurf. Und dann schauen Sie, ob das für was für Sie ist. Ich habe auch manchmal kleine Sachen quasi ohne Bezahlung gemacht und habe gesagt, da entstehen keine Kosten, Sie gucken sich das an. Nur wenn Sie es nachher umsetzen oder so, dann müssen wir über den Preis reden, ne? Also dass quasi das Risiko jetzt erstmal bei mir lag, aber ich habe nur meine Zeit und meine Kreativität eingesetzt und sonst nichts. Also da sich auch selber was zuzutrauen. Es hat natürlich auch was mit Selbstbewusstsein zu tun. Aber ich meine, wo habe ich das denn hergenommen? Ne? Drei Kinder, ich war leidenschaftliche Marmeladenkocherin, ich habe Apfelsaft selber gemacht. Ich habe, meine Kinder sagen, sie sind wie auf Bullabü groß geworden. Das habe ich sehr intensiv gelebt. Und jetzt werde ich plötzlich eine Businessfrau. Also mein ältester Sohn hat zu mir gesagt, also Mami, du hast mein Frauenbild verändert. Ich habe das nicht für möglich gehalten. Da habe ich gesagt, also wer immer mal deine Frau werden wird, die wird zu danken.
Gute Arbeit hast du da
gemacht. Ja, genau. Ne? Ja. Die wird zu danken wissen. Ne? Also da sich selber selbstbewusst hinzustellen und zu wissen, ich habe Lebenserfahrung, ich probiere es einfach. Und da auch, da möchte ich ja schon, wenn ich darf, gerne mal auch sagen, wie kostbar jeder Einzelne ist. Wir neigen ja dazu, uns zu vergleichen. Das ist die Pest. Wir vergleichen uns nämlich immer mit den Tolleren, die irgendwas viel besser können, die dafür ein Studium haben und so. Und machen uns selber unsere Ideen kaputt. Wir sagen, ah nee, da muss ich ja, wenn ich, also wenn das größer wird, dann muss ich ja Buchführung können und so, das kann ich nicht. Und so sind wir dann unterwegs und machen uns unsere eigenen schönen Gedanken kaputt. Und das darf einfach nicht sein. Sondern da mutig zu sein und zu wissen, keiner kann es auf diese Art, wie ich es kann. Weil ich eben, was weiß ich, meine Erfahrung damit bringe oder also bei mir bei diesen Einrichtungsprojekten bin ich wirklich nach dem Bauchgefühl gegangen. Wir waren als Familie viel in Ferienhäusern unterwegs und da wusste ich einfach, was wäre für mich jetzt kuschelig, was wäre dieses kleine bisschen mehr, dass ich mich heimelig fühle oder so etwas. Und ich denke, das kann jeder. Das hat, also jedenfalls, der so mal unterwegs war und Reisen macht und dann einfach sagt, ich probiere das mal.
Ich finde deine Geschichten ja ganz inspirierend und ich sehe dich so als Mutmacherin.
Ja,
und
bin ich zu gerne.
Was ich jetzt so lerne, ist einmal sich nochmal innehalten und sagen, was will ich eigentlich, was ist mir wirklich wichtig,
ja,
oder was möchte ich noch machen und dann springen. Mutig sein und springen und sich mutig sein, indem man sich vorstellt, wie schön könnte es sein,
genau,
wenn ich jetzt, keine Ahnung, das erste Mal singe im Chor oder keine Ahnung, es gibt ja unterschiedlichste Sachen. Aber deine Geschichte selber ist so inspirierend. Magst du noch mal erzählen, wie du zum Modeln gekommen bist?
Natürlich gezwungenermaßen, denn ich hatte da ja auch so komische Bilder im Kopf, das geht doch nicht. Und ich war ja da, wog ich noch 16 Kilo mehr als jetzt und so. Meine Tochter modelte als Studentin und kam nach Hause und hatte ein Angebot für Mutter-Tochter und sagt, du musst mitmachen. Ich so, um Gottes Willen, kommt gar nicht in Frage, mache ich nicht. Also, was wir da immer für Bilder im Kopf haben, die müssen alle aufs Freudenfeuer. Das geht nicht, dass also wir uns so ausbremsen lassen von diesen Bildern.
Gott aber du hast dich selbst also auch ausgebremst.
Es kommt gar nicht in Frage. Ich habe das auch meinen Freundinnen nicht sagen wollen, weil ich das, also, will ich sagen, das fand ich unanständig, aber irgendwie fand ich das komisch. Mit 60 Model, das kann man doch keinem erzählen. So war ich unterwegs, also ganz schlimm. Und dann hat sie es aber doch geschafft, mich dazu überreden. Und dann stellte ich fest, Mensch, erstmal gibt es coole Fotos von einem. So hat man sich ja selber noch gar nicht gesehen. Die hatten mir auch die Haare noch so ganz anders gestylt und so. Und dann gab es noch Geld. Und dann dachte ich, ja, also so schlimm kann es ja nicht sein. Das kannst du ja mal heimlich, habe ich das damals sozusagen gemacht, habe ich mich bei der Agentur meiner Tochter eintragen lassen. Und dann kam auch recht schnell ein Auftrag an. Das war ein Kaffeehersteller damals und gleich ein Zweitagesauftrag brachte richtig viel Geld, aber dann glaube ich gab es ein Vierteljahr gar nichts oder so. Also so bin ich dann da reingerutscht und habe mich dann getraut. Am Anfang, das weiß ich allerdings auch heute erst, das habe ich damals nicht gewusst, habe ich da stocksteif gestanden. Ne? Also mich da zu bewegen, wie man das eigentlich so vor der Kamera macht, das war mir gar nicht bewusst. War mir gar nicht bewusst, sondern einmal rechten Fuß vor und einmal linken Fuß vor oder irgendwie sowas saß ich dann da erstmal. Aber okay, so fängt man an und was hat man denn zu verlieren? Das ist ja eigentlich die Frage. Wovor hat man denn eigentlich Angst? Ne? Sich zu blamieren. Aber eigentlich in dem Alter, sag ich mal ab 60 oder so, da ist einem das doch ziemlich egal, was die Nachbarn sagen. Und ich kann es ja ausprobieren und ich kann auch nach einem Jahr wieder sagen oder halben Jahr, wie auch immer, oder nach einmal probieren, nee, war nichts. Nee, das ist nichts für mich oder so. Aber ich habe es probiert. Ich muss mir dann nicht mit 120 sagen, ach Mensch, hättest du das doch damals mal ausprobiert, das wäre so schön gewesen. Vor dieser Frage hätte ich wirklich ziemlich viel Angst und das möchte ich mir später nicht sagen müssen, hättest du doch. Sondern, also das ist so ein bisschen so mein Motor und
das ist ja auch das Thema wirklich unseres Podcasts, der heißt ja, glücklich sein ist eine Entscheidung.
Ja, und wir können so viel machen.
Und das heißt, man muss halt entscheiden und nicht immer lamentieren und unglücklich sein, sondern machen. Aber nochmal ganz konkret, sag mal zwei, drei Sachen, die du jemandem raten würdest, der sagt, ich kann mich nicht entscheiden. Was kann ich tun?
Dann würde ich einfach nacheinander ausprobieren und sagen, probier das eine aus, was hast du denn zu verlieren, wenn das nichts wird? Ist doch gar kein Thema. Und vor allen Dingen ist im kleinen Rahmen. Also ich kenne tatsächlich erstaunlich viele Frauen, vorher war mir das nicht bewusst, die sagen, ich hätte früher gerne mal einen Kaffee aufgemacht. Ich bin das nicht, habe diesen Traum nicht, aber gibt es wohl mehrere. Und dann sage ich, okay, dann fang doch mal an, bei einer Freundin beim Geburtstag vorzuschlagen, du backst ihre Torten und sie zahlt dir nur die Zutaten, genau. Wenn aber wiederum deren Freundin sagen möchte, das ist ja eine coole Idee, dann habe ich die Arbeit nicht, dann bezahlen dir die auch die Arbeit. Und dann guckst du mal, wie sich das anfühlt. Oder wenn du gerne kochst, gibt es ja auch, dass man sagt, mein Friseur hat drei Angestellte oder die Tankstelle um die Ecke hat vier Angestellte oder so. Ich gehe da mal hin und sage, freitags gibt's bei mir immer Lasagne oder eine Suppe oder so. Soll ich mal drei Portionen vorbeibringen? Hätten Sie da Interesse? Einfach ganz simpel anzufangen. Also sich die Hemmschwelle so gering wie irgend möglich zu machen. Aber es gibt ja auch, wenn wir einfach mal so ein paar Beispiele reinschmeißen wollen, Buch schreiben. Ne? Ich habe ja nun auch allerdings über einen Verlag ein Buch geschrieben, aber mein erstes kleines Gedichtsbüchlein habe ich im Selbstverlag ausgebracht. Und man muss einfach mal verstehen und wissen, der finanzielle Risiko bei einem Buch im Selbstverlag ist der Preis eines Buches, 6,90 Euro oder was weiß ich, je nachdem wie dick das ist und was man da Hardcover oder Taschenbuch wählt oder so. Mehr ist das nicht. Wenn man jetzt will, dass es im Buchhandel verkauft wird, kommt noch die ISBN-Nummer dazu und ich glaube die, weiß ich nicht, 29 Euro oder irgendwie sowas. Es ist überschaubar. Und da mal zu sagen, ich schreibe mal Familienchronik oder so etwas, das ist ein Word-Dokument, welches dann über eine gewisse Technik da in den Verlag eingespeist wird. Da kann man Fotos reinmachen. Ich habe das jetzt angefangen, mir fehlt im Moment die Zeit. Aber mein Mann und ich hatten festgestellt, dass wir bei manchen Fotos unserer Eltern gar nicht mehr wussten, wer ist denn da noch auf dem Foto. Und haben wir gedacht, das wird unseren Kindern auch mal irgendwann so passieren. Und da habe ich dann angefangen, habe ins Word-Dokument ein Foto reingezogen und so ein bisschen Text dazu. Mensch, die hatten damals einen Bauernhof und die haben dieses oder so, dass man sowas erstellt zum Beispiel. Kann man auch machen.
Also sich nicht drum drücken und auch die Aufgabe nicht zu groß machen, sondern versuchen runterzudimmen, wenn man sagt, ja, ich möchte es ausprobieren und dann halt einen kleinen Anfang.
Man hat einen Anfang. Genau. Und kann das seinen Kindern zu Weihnachten schenken oder auch bleiben lassen. Also es ist eben kein Risiko, sondern da gibt es einfach Möglichkeiten, was wir da machen können. Oder es gibt ja auch diese Internetplattformen, ne, wo man Sachen verkaufen kann. Damals gab es da Wanda, jetzt kann, glaube ich, den Namen sagen, weil es die Firma nicht mehr gibt. Also, aber es gibt jetzt andere, die das ähnlich machen, wenn man handwerklich geschickt ist oder was stricken oder nähen oder wie oder was. Man muss sich da keinen Riesenvorrat anlegen, sondern dann heißt es eben, Lieferzeit ist 4 Wochen oder so. Das bestimmt man selber. Also da loszulegen und auch, ja, ich kenne keinen aus meinem Umfeld, der auch sowas macht.
Das ist ein gutes Stichwort. Ich wollte mal ganz kurz, ja, weil wir haben ja eine große Brigitte-Community.
Ja.
Und ich habe jetzt einfach mal ein paar Fragen aus der Community mitgebracht. Wir haben da ganz, ganz viele Frauen, die diskutieren. Und ich habe zum Beispiel jetzt genau eine Frage dazu. Wie vernetze ich mich? Schafft man das alles alleine? Wie schaffe ich es, da sozusagen Partner in Crime zu finden
oder
überhaupt Kontakte zu bekommen? Du sagst ja gut, dann geh doch einfach zur Tankstelle und frag oder ich bin einfach zum Hotel gegangen und habe es gesagt, aber es geht ja vielleicht um andere Sachen.
Ja, also ich glaube, dass es Spaß macht, Gleichgesinnte zu finden und ich bin ja nun viel im Internet unterwegs, aber fast alles braucht ein, nenne ich das jetzt mal Handwerkszeug. Ich sag mal, wer strickt, der braucht die Wolle. Wer angelt, der braucht die Angel oder so. Und dafür gibt es Hersteller. Und diese Hersteller sind auf Facebook. Die haben fast alle ein Facebook-Konto. Und da findet man die ganzen Freaks. Da werden Veranstaltungen benannt. Da kann man sich mit austauschen. Was weiß ich, der eine sagt, ich habe immer Schwierigkeiten da und damit oder und dann auch mal auf dessen Seite gehen oder so. So findet man die Leute, die so ticken wie man selber. Ich merke das ja auch bei mir. Bei mir, also auf dem YouTube-Kanal genauso wie, was weiß ich, Instagram oder Facebook oder wie auch immer, da sind die Leute, die so ticken wie ich. Also der Fußballfan, der eben die Fußballzahlen wissen will, der verirrt sich dahin nicht. Sondern das ist schon etwas Positives im Internet, wo sich Gleichgesinnte dann treffen und austauschen. Und dann hat man tatsächlich manchmal das Gefühl, man kennt die dann schon so ein bisschen näher und weiß, was der macht. Und dann kann man sich auch mal verabreden oder irgendwie so etwas.
Und mit wem hast du dich vernetzt oder hat dir irgendjemand geholfen bei deinen großen Entscheidungen? Denn du hast ja große, spannende Entscheidungen in deinem Leben getroffen.
Da war ich ja noch nicht so im Internet unterwegs. Das gab es auch noch gar nicht. Man kann immer gar nicht glauben. Ne? Das ist noch bei mir eine Zeit ohne Handy gab und sowas alles. Ist aber der Fall. Da muss ich ja sowieso so mal einen Satz loslassen. Ne? Das Handy wurde von meiner Generation erfunden. Die jungen Leute, die heute damit so fit unterwegs sind, die denken immer, sie hätten das erfunden. Nein, das kommt aus meiner Generation. Aber ich glaube, es ist gut zu wissen, dass man sich sehr wohl an Leute wenden kann, die so etwas schon erfolgreich machen. Ich habe tatsächlich 2 junge YouTuber damals gehabt, die ich irgendwie aufgefischt habe. Ich weiß, kann das gar nicht mehr so nachvollziehen. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich eben mit 66 ja erstmal einen YouTube-Kanal aufgemacht hatte, hatte ich sowas wie Weltenschutz andersrum. Ne? Also irgendwie waren die so liebevoll
zu mir. Mach mal schnell Reklame dafür. Wie heißt dein YouTube-Kanal?
Ja, Greta Silver, zu jung fürs Alter. Ja, genau. Und dann kriegte ich da Hilfe. Das heißt auch da mal die Leute anzuschreiben und zu sagen, ich hänge hier gerade fest, hast du da eine Idee? Das fällt uns gar nicht so leicht, weil man immer denkt, Mensch, die sind schon so weit, da möchte ich mal in 3 Jahren sein oder irgendwie so weit. Aber man darf da auch die Klippe überspringen und die einfach mal anschreiben und siehe da, man kriegt Antworten. Also das ist auch sehr hilfreich, sowas mal zu machen und sich da auszutauschen. Also ich kriege auch zwar Anfragen, kannst du mir erklären, wie ich einen YouTube-Kanal aufmache? Das kann ich tatsächlich nicht mehr, nicht weil mir die Zeit fehlt, sondern ich habe selber ein halbes Jahr gebraucht. Ich wüsste die einzelnen Schritte ja gar nicht mehr. Das kann ich einfach nicht mehr. Aber ansonsten so Lebenstipps zu geben, und das machen fast alle. Also da ruhig den Mut zu haben, ne? was weiß ich, also ob es eine Sportart ist oder ein Instrument, du hattest das vorhin schon erwähnt. Es gibt so viel, wo man da loslegen kann. Und ich bin auch, wenn ich da nochmal die Brücke schlagen darf, zu dem Mann, der so wenig aktiv ist oder so. Ich glaube, es bereichert auch eine Beziehung, wenn der eine lebendig von seinen Hobbys oder was er sich da jetzt aufbaut oder vielleicht auch nochmal beruflich ganz was Neues macht. Ich denke, das darf auch im Alter noch mit Geld verdienen zusammenhängen. Ich bin nicht der Meinung, dass man alles ehrenamtlich machen muss. Nee, ehrenamtlich ist schon ein ganz tolles Engagement, macht auch glücklich. Aber wenn man da erzählt und dieses ist da und da passiert oder so, dann wird man die Sprachlosigkeit des anderen, des Partners nicht mehr so schwer empfinden. Also da kann man schon was machen. Und wenn man dann sagt, nee, auch wegen der Kinder möchte ich gerne in dieser Beziehung weiter leben, das Familiengefühl ist mir wichtig. Ich finde, das hat alles, es hat kein anderer zu bewerten, nur derjenige selber.
Na, und da hast du ja auch schon einen Tipp gegeben. Du hast gesagt, bevor du ein schlechtes Gewissen hast und den anderen dahin zerrst und so weiter, genau. Da geht man halt alleine.
Ja, richtig.
Du schreibst ja auch so schön in deinem Buch, wie du sagst, du bist zu Hause geblieben, obwohl du gerne einen Fahrradausflug hättest machen wollen, und hast dich dann die ganze Zeit geärgert. Es wäre viel besser gewesen, er hatte schlechte Laune, du hattest schlechte Laune, anstatt zu sagen, er bleibt und liest und du strampelst halt mit dem Fahrrad.
Ja, genau.
Und auch das kann man ja mutig sein und zu sagen, ich nehme mir meinen Freiraum.
Ja, und auch zu begreifen, dass keiner morgens vorbeikommt, jedenfalls ist mir noch keiner begegnet, der davon berichtet hat, der sagt so, Greta, was brauchst du heute für deinen Tag? Was soll ich dir in deinen Kalender eintragen? Was hättest du gerne zum Glücklichsein? Oder wie möchtest du den Abend verbringen? Es ist doch nicht der Fall. Wir wissen das eigentlich. Und trotzdem erhoffen wir es uns irgendwie, dass es so vom Himmel fällt. Ne?
Es ist so ein Milchmädchen, aber man ist halt doch selber seines Glückes Schmied, oder?
Ja, auf jeden Fall. Diese alten Sprichworte, die sind tatsächlich gültig, auch heute noch. Und ich bin so fasziniert, wie viele Möglichkeiten wir haben, ne? Wie viel wir machen können. Und es sind eben gar nicht die großen Entscheidungen, sondern mal so die Blickrichtung der Gedanken zu verändern und auch zu wissen, wie machtvoll Gedanken sind und ja, also Chancen zu ergreifen. Ich meine, man stellt sich das vor, das Leben bietet einem eine Chance und man nimmt die nicht. Wäre das nicht fürchterlich?
Das wäre fürchterlich.
Das wäre doch
definitiv.
Definitiv. Das darf nicht sein. Also
und deswegen hast du auch einen Pakt mit dir selbst geschlossen. Ich fand ehrlich gesagt deinen Vertrag sehr, sehr lustig. Magst du das mal erzählen? Was hat das auf sich? Und wie geht Paragraph 1, 2 und 3?
Also ich habe mit 30 ja schmerzhaft begriffen, dass da tatsächlich, obwohl ich da glücklich verheiratet war und auch, was weiß ich, mit Mutti und meinen Geschwistern durchaus harmonisch lebte, dass da keiner vorbeikam. Und diese anderen Geheimverträge aufzukündigen und zu sagen, nein, ich übernehme die Verantwortung für mein Leben, habe ich erst schmerzhaft empfunden und vor allen Dingen auch, ich muss es zugeben, dass ich keinem mehr die Schuld in die Schuhe schieben konnte.
Das ist schön
für mein Unglück. Mhm. Das war eigentlich, glaube ich, der härteste Teil der ganzen Übung. Aber dann merkte ich, das ist ja eine Freiheit, sondersgleichen, wenn ich die Verantwortung für mein Leben habe, wenn Glücklichsein meine Entscheidung braucht und sonst nichts. Also wo gucke ich hin? Gucke ich eben zu diesem, was mir fehlt, was schlimm ist und so? Oder gucke ich dahin, was funktioniert und was gut tut und zu dem Schönen? Und wenn man da weiß, wie Gedanken funktionieren, die Hirnforschung hat das ja jetzt auch bewiesen, ich reiße das jetzt hier nochmal so ein bisschen kurz an, das Gehirn wird alles tun, damit wir Recht behalten. Ist das nicht Wahnsinn? Und stellen Sie sich mal vor, wir denken, oh, das Alter ist ganz fürchterlich.
Wird das alles tun?
Ja, also das ist doch Hammer. Eigentlich ist es eine Weisheit, die wissen wir schon länger. Henry Ford hat irgendwie schon gesagt, egal was du denkst, du wirst Recht behalten oder irgendwie sowas. Aber dass die Hirnforschung es jetzt nochmal richtig bewiesen hat, vor ein paar Jahren erst, zeigt doch, wenn wir da oben mal nur die Blickrichtung ändern, also uns... Und dann unterstützt uns das Gehirn von alleine. Dann gucken wir zu all dem, was uns fröhlich macht, was Leichtigkeit ins Leben bringt oder so. Verletzungen loszuwerden, angstfrei zu leben, all sowas ist machbar. Ist das nicht hammermäßig?
Das ist total spannend. Aber ich glaube, das sprengt jetzt unseren
Rahmen. Ja, genau.
Wir reden beim nächsten Mal drüber. Aber
richtig.
Tatsächlich ist glücklich sein eine Entscheidung. Und du hast einen Pakt mit dir selbst geschlossen, einen Vertrag mit dir selbst geschlossen.
Ja.
Paragraph 1 ist, schön, dass ich da bin.
Ja,
Paragraph 2, das Leben ist jetzt. und Paragraph 3, ich mache was draus. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und ich hoffe sehr, dass wir aus unserem Podcast was Schönes machen.
Auf jeden Fall, davon bin ich überzeugt.
Und Greta, ich könnte unendlich mit dir quatschen. Das weißt du ja, es macht so einen Spaß.
Ja, mir geht das genauso.
Aber jetzt ist für heute erstmal Schluss. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Und wir freuen uns ganz, ganz doll, wir zwei, wenn wir Anregungen von euch da draußen bekommen.
Oh, ja.
Schreibt uns auf brigitte.de/forum oder auf deinem YouTube-Kanal oder auf deinem Instagram.
Genau, da findet ihr mich auch. Genau.
Sag mal, wie heißt
Silva Greta.
Silva Greta. Also schreibt uns, gebt uns Feedback. Hat euch das gefallen? Habt ihr Fragen? Was gefällt euch? Was gefällt euch nicht? Wir freuen uns über eure Anregungen.
Ja, auf jeden Fall. Und jetzt wünsche ich euch eine ganz, ganz tolle Zeit. Tschüss.
Das war der Greta Silva Podcast von brigitte.de. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Alle 2 Wochen neu auf Audio Now.